Hallo zusammen zu diesem Podcast Himmel auf Erde. Himmel auf Erden. Hallo zusammen zu dem Podcast Himmel. Also Podcast.
Fast schon Schwäbisch.
Der Podcast.
Der Podcast.
Hallo miteinander zu dem Podcast Himmel auf Erden. Freue mich heute mit euch da laut darüber nachzudenken. Das Thema ist heute Ich auf Erden zwischen Chaos und Gnade. Es geht um Identität. Eigentlich würde ich gerne nochmals ganz laut über Ungerechtigkeit reden, weil was man beim Hören nicht sieht, weil man ja hört und nicht zuschaut, ist, dass die zwei anderen hier unter dem Schirm sitzen im Schatten und ich in der Sonne
so
sitzen
muss. Entspannt
so
hier.
Unfair. Aber es geht um Identität und dank meiner starken Persönlichkeit stecke ich das weg.
Und mit mir. Dank der starken Sonnencreme, Bobby.
Ja, und Sonnencreme. Es ist mehr die Sonnencreme. Meine Identität ist nur so mittelschwach, genau. Aber hier mit mir, da sitzt die Daniela Mailänder, die Jele. Schön bist du da, Theologin, Autorin, Mama, Bücherwurm. Und was ja ganz viele nicht wissen, du bist ein Ritual-Junkie.
Total.
Also am Morgen stehst du auf mit irgendwie so drei großen Sätzen, die du immer wieder wiederholst. Stimmt das?
Ja, stimmt, ja. Ich führe ein so ungleiches Leben und kein Tag sieht wie der andere aus. Und ich bin so viel unterwegs, dass ich gedacht habe, ich brauche irgendwie wie so eine Art Geländer, an dem ich mich festhalten kann. Und es
deine
ist tatsächlich
Reling, wo du dann
so ein bisschen, ja. So, ja, ich habe so. Ja, vielleicht auch das. Das eine oder das andere. Nee, so sture Dinge, die ich jeden Tag tue, um mich so zu verankern und auch immer wieder, um Jesus so im Alltag zu begegnen. Und ich habe ein paar so lustige Dinge. Zum Beispiel, dass um 12 meine Uhr vibriert und es ist so ein ganz kurzes Jesus, du in mir, ich in dir. Oder eben, dass ich morgens aufstehe, den Boden unter den Füßen spüre und ich sage mir jeden Morgen bei einem Glas Wasser, ich habe 3 so Leitsätze, die sage ich mir jeden Tag stumm auf. Also so, ne, während ich ein Glas Wasser trinke. Und ich finde es total geil. Ich bin total verknallt in meine Rituale. Also da bin ich auch manchmal ein bisschen dogmatisch, aber irgendwie, ach, das tut mir gut. Ich glaube, in diesem ganzen wilden Wirrwarr und genau, ich habe über meinem Social Media Kanal steht tatsächlich zwischen Chaos und Gnade, weil ich wirklich viel Chaos im Leben habe, so, ne, so im Alltag und Kindern und wirklich auch so einem ganz wilden Job, ne, mit Reisetätigkeit und Leitung und dann gleich wieder hands-on, ich sage immer Kirchenentwicklung mit Tonpapier. Und da ist irgendwie so dieses Ritualisierte, das ist mir dann manchmal in diesem netten, aber auch manchmal wirklich ein Chaos, ist mir dann dieses Ritualisierte so eine Hilfe. Also ja, deshalb ein bisschen Ritual-Junkie.
Schön. Dann sitzt bei uns natürlich auch wieder der Michi, Michael Giergis. Schön bist du da. Du bist einer, der dem Chaos ja dann immer wieder den Garaus macht. Du bist Theologe, Papa, Wegbereiter für Neues, Katalysator für Veränderung und eben Chaos-Garaus-Macher, weil ich habe erfahren und ich denke jetzt beim Thema Identität darf man darüber sprechen, du enttarst deinen Rücken. Das Chaos verschwindet. Du hast ja auch schon die Augenbrauen. Also weg. Das stimmt nicht. Falschinformationen.
Nee, meine Frau würde gerne mal beim Bart ausprobieren, wie das so tut.
Aber weil sie ist so die Enttarftchefin.
Ja, ja, aber das lasse ich nicht zu. Das ist, glaube ich, zu schmerzhaft.
Michi, sag bitte nochmal, wie du das machst, also wie du das machen lässt. Kaltwachs oder Warmwachs? Ne, wie ist das? Haare am Rücken? Schreist du?
Ja, wie heißt das ganz genau? Also Shaba ist das Produkt und das ist, jetzt sage ich hoffentlich nichts Falsches. Ist das Wachs? Nee, ist eben nicht Wachs. Es ist ein...
Du siehst es ja nicht, es ist ja am Rücken. Es ist ja am Rücken, wie soll ich das wissen?
Ja, ja. Aber es ist aufgetragen, dann wieder abgezogen. Also so
es tut ganz weh.
Schnell. Nee, am Rücken tut es nicht weh.
Nicht weh?
Nee, nee.
Wo tut es dann weh?
Also Hals ist ziemlich schmerzhaft und so die Seite da bei der Lende, wenn es da Haare hat, dann das ist, da ist die ist schon sehr empfindlich. Aber ja, ich mache es nur vor den Ferien eigentlich.
Aber Chaos weg, Chaos ist weg. Seid ihr als Personen eher chaotisch oder seid ihr diejenigen, die den chaotischen Part geheiratet habt und jetzt müsst ihr da Ordnung reinbringen?
Ich bin eigentlich der chaotische Part bei uns grundsätzlich und ich muss eigentlich immer versuchen, möglichst viel Struktur in mein Leben zu bringen, darum verstehe ich dich gut. Und ja, einfach, dass es nicht in Chaos endet. Ich habe viele Ideen und einfach, ja, grundsätzlich ist auch Chaos, es ist auch kreativ. Aber so die Struktur, die Disziplin, all das muss ich mir erarbeiten. Aber habe ich ziemlich gut gemacht, mit einigen Ausnahmen.
Okay. Daniele?
Bei mir ist ganz ähnlich. Ich bin totaler, also in Ideen, also ich habe tausende Ideen, auch alleine den Tag zu gestalten. Ne? Also mir fallen hunderttausend Sachen ein und deshalb brauche ich echt so eine Struktur. Und ich habe auch zum Beispiel immer einen aufgeräumten Schreibtisch, weil mir das hilft, irgendwie in diesen chaotischen Gedanken und diesem wilden Zeug, was da in meinem Hirn rumschwabbert, irgendwie eine Struktur reinzubringen. Und dann geht auch was. Also wenn man mich von außen, wird mir oft zugeschrieben, ah, du bist super strukturiert. Ich sage, ja, ich muss. Es ist einfach nur eine reine
Überlebensstrategie.
Ja, genau. Ja. Wie ist denn bei dir?
Ich bin Strukti.
Ja?
Würde man mir nicht geben. Nee. Ich wirke gegen außen sehr chaotisch. Mhm. Mein Hirn funktioniert auch sehr chaotisch. Also ich habe immer 100 Ideen gleichzeitig. Mhm. Aber gegen außen habe dann ja, in meinem ersten Leben war ich ja Mathe, Physik, Biochemie-Lehrer und ich liebe das Lineare. Also ich mache alles in Strukturen rein und dann habe ich aber Freude, dann aus diesen auszubrechen. Einfach dann wieder chaotisch zu wirken. Übrigens, Chaos ist ja die schöne Grundlage. Also wenn Chaos nicht das Ende ist, sondern der Ursprung von allem. Der Albert Einstein hat schon gewusst, nichts kann existieren ohne Ordnung, aber nichts kann entstehen ohne Chaos.
Ja.
Sehr gut. Er hat dann auch übrigens gesagt, wenn ein unordentlicher Schreibtisch ein Zeichen für einen unordentlichen Verstand ist, wofür steht dann ein leerer Schreibtisch?
Apropos
Schreibtisch, ich habe euch noch einen random Fact mitgebracht. Wir haben ja auch Gegenstände dabei, Zitate mit dabei, um das zu beleben. Falls heute jetzt gar nichts Geistreiches auf den Tisch kommt, etwas, was wir lernen können, ist zum Beispiel etwas über einen Bleistift. Habt ihr gewusst, mein Chaos im Hirn macht diese Sprünge, Gedankensprünge. Früher war Chaos bei uns in der Schule, wem gehört welche Tischseite? Hat ihr das? Diese Ellbogenkette. Hat gedrückt und gemacht dann hat man doch, mit einem Bleistift eine Linie auf den Schreibtisch gezogen.
Ja.
Und wenn der andere rüberkam, durfte man mit dem Lineal zuschlagen. Ja. Wirklich, das war erlaubt, da durfte man blutig schlagen, weil das ist die Linie. Und ich habe gelernt, dass mit einem Bleistift kann man einen Strich ziehen von 56 Kilometern. Dann ist er dann weg.
Oh. Das mit Länge des, die Mine. Der Mine.
Ja, die reicht für 56 Kilometer.
56 Kilometer.
Ja, super.
Das ist beeindruckend.
Da kann man wirklich ganz viele Trennstriche zeichnen.
Ja, das ist.
Aber weißt du, was passiert, wenn man einen Farbstift nimmt und dem anderen, weil er nervt, den in den Oberschenkel haut?
Da bleibt ein Stück drin?
Ja, das habe ich bis heute.
Du hast es bis drin? Kannst du mal zeigen? Nein, lass mich mal. Wäre ja fies für alle, die hören, die sehen sich. Nee, du hast das drin. Hast du da selber das reingerammt?
Nee,
oder? Das
mein Banknachbar.
Nein, dein. Ist das wirklich dieser Fröhliche?
Ja. Mit dem du immer rausgeflogen bist, oder was?
Nee.
Das war nicht der.
Das war dann schon in Niederglad. Der wurde dann nachher mein bester Freund, aber damals hat er mir noch eine reingehauen.
Ja, so sind Freundschaften bei uns immer entstanden. Ja. Eine reinhauen und dann kommt die große Umarmung.
Ich lerne ganz viel über die Schweizer Kultur. Es ist eine ganz eigene Art, wie eure Wertschätzung ausdrückt.
Also wir sind schon mittendrin in Spannung zwischen reinhauen und beste Freunde. Wir haben diese Spannung auch bei unserem Thema Himmel auf Erden. Da ist eine Spannung drin. Und intellektuell bin ich da ein bisschen schwachbrüstig. Brüstige, ich check nicht ganz genau, wie kommen wir jetzt von Himmel auf Erde, dieses Zwischendings zu Identität. Mhm. Was hat das mit, um Himmels Willen, mit Identität zu tun, Michi? Mhm.
Ja, Jesus hat ja nicht irgendwie nur die Umstände verändert, er hat irgendwie das Reich Gottes gebracht und hat uns eigentlich eine neue Identität gebracht. Wir sind geliebte Kinder Gottes und da können wir nachher noch ganz viel darüber reden. Aber das Spannende ist ja eigentlich eben dieses Neue, das da schon ist eben auch erst angefangen, angebrochen, noch nicht vollendet. Und das ist existenziell total spürbar jeden Tag. Und ich denke, darum müssen wir unbedingt darüber reden. Weil das, ich glaube, viele Glaubenskrisen oder auch Zweifel kommen daher her, dass man mit dem eigenen Leben nicht zurechtkommt. Dass es Krieg gibt, ist auch irritierend und so weiter, aber ich glaube, so die Kriege, der Unfrieden, das Unheil im eigenen Leben ist noch viel existenzieller bedrohlich für das, was wir eigentlich wollen. Und ich finde, so diese Diskrepanz im Persönlichen ist für mich so immer wieder auch Also natürlich schön, weil man dann die Differenz sieht, aber auch so ein frustrierendes Element.
Ist, ja. ist das so, weil im Zwischenland immer alles anstrengend ist? Also wir sind da in so einem... Bart zum Beispiel. Ich habe mir Bart wachsen lassen. Über viele Jahre immer wieder gestartet und immer wieder frustriert abgebrochen, weil im Zwischenland, wenn der Bart so eine dumme Länge hat, und das hat er dann immer mal, dann habe ich den wieder weggerötzt, weil es nervt nur, es juckt, es kratzt. So, und dann muss Bart weg. Und dann gibt es so viele Zwischenphasen im Leben, vielleicht, was nicht, beruflicher Übergang oder man ist noch nicht ganz erwachsen, aber will schon so tun als Erwachsener, als Teenager. So. Es gibt so Zwischenländer, da juckt das Leben, da kratzt das Leben. Ist das mit Identität auch so?
Ja. Zum einen ja, und zum anderen würde ich sagen, dieser Zwischenraum ist eigentlich das ganze Leben. Weil je nach Lebensphase kommt wieder ein neuer Zwischenraum fürs Nächste. Also, ich meine, wenn man allein ist, ist das so, dann heiratet man und dann kommen Kinder und das ist jedes Mal wieder so eine riesen Veränderung, da muss man sich wieder adaptieren und es ist immer so ein Zwischenraum, wo man nicht ausgerüstet ist für das, was gerade ist. Und bis man das gelernt hat, ist es schon wieder anders. Und weil wenn man eigentlich die schönste Zeit mit den Kindern hat, dann sind sie eben nicht mehr ganz klein, dann werden sie Teenager und dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Und ich finde, ja, in allen Bereichen, auch Spiritualität oder Partnerschaft, es ist ja nicht so, dass man es einfach hat. Es ist alles in Bewegung, es ist alles ein Prozess, es entwickelt sich weiter, ist ja auch schön. Aber es führt eben dazu, dass man immer wieder so nachentwickeln muss, damit man einen Schritt hält mit der neuen Realität, die das Leben bringt. Und das finde ich, darum ist man fast immer in einem Zwischenraum. Und wenn man dann nicht mehr arbeitet und pensioniert wird, oder wie sagt ihr das auf gut Deutsch?
In Rente.
In Rente geht, so. Genau, ja. Dann haben wir auch wieder eine neue Realität. Und dann wird man alt und zerbrechlich und ist auf Hilfe angewiesen, also irgendwann dann. Und das ist wieder eine neue Realität. Und da graut es mir jetzt schon. Also, weil ich habe gerne, wenn ich anderen helfen kann, ich habe nicht gerne, wenn ich Hilfe brauche. Und wenn ich mir vorstelle, ich kann nichts mehr selber und alle müssen mir alles bringen und helfen, das finde ich jetzt schon mühselig. Aber darum, da brauche ich dann auch wieder, da weiß ich jetzt schon, dass ich da noch nachjustieren muss. Also darum, ich glaube ja, es ist schon, man findet sich, aber man muss auch immer wieder neu sich finden.
Also Identität als ein Prozess vom Werden, das habe ich dich mal sagen hören, es geht ums Werden. Der Luther hat ja auch gesagt, ein Christ oder eine Christin ist im Werden, nicht im Gewordensein. Mhm. Und da gibt es so dieses, eben, ich glaube, dass dieses ständige Unterwegssein, Identität ist eigentlich eine Reise zu sich selbst oder eine Reise zu Gott oder eine Reise in diesem Zwischenland. Papst, der eine hat mal gesagt, Gott zu lieben ist eine Reise. Also das ist auch, das ist auch eine Reise, nicht einfach, ich habe es verstanden, jetzt tue ich es. Oder ich habe verstanden, wer ich bin, jetzt lebe ich. Sondern ich glaube, das ist ja eben wieder, sich wieder neu finden in einer Phase, die sich verändert hat, zu sagen, ich muss mich wieder da neu finden, weil ich im Werden bin.
Weil ich im Werden bin, genau. Und auch, ich habe auch den Platz immer wieder neu zu finden. Ne? Man sucht ja so, ich finde, also mir ging das sehr in dieser jungen Erwachsenenphase, so, oh, wo ist mein Platz, wo will Gott mich haben, wo ist meine Berufung? Hey, ich bin immer noch nicht fertig. Ich sage, oh, was jetzt als nächstes? Ist das mein Platz? Ne? Du stellst das immer wieder auch neu in Frage und hältst es hin und deshalb, ich mag dieses Werdenbild sehr. Und da genau, wo ist mein Platz im Reich Gottes? Wo ist mein Platz auf dieser Welt? Wo bin ich? Auch wer bin ich, das definiert sich immer wieder neu. Ich habe witzigerweise, ich habe dieses Zitat, was du, glaube ich, gerade ansprechen wolltest, von Luther tatsächlich sogar dabei. Und es hängt bei mir am Kühlschrank über der Waschmaschine und ich gucke mir das so oft an und denke mir, oh yes, Martin Luther,
dein
so
Kühlschrank
recht.
Ist über der Waschmaschine?
Nein, ich hab so einen zweiten Kühlschrank tatsächlich, Asche auf mein Haupt, wo manchmal die Getränke drin sind. Der ist unten in der Waschküche.
Also
und
du
da
hast
ist
nicht
das,
die Waschmaschine in der Küche?
Ja, nee. Aber genau. Das
die Küche in der Waschmaschine.
Ach, Leute. Nee, da hängt immer ein Zitat an dem Kühlschrank und daneben ist die Waschmaschine.
Nein, ich bin da hängen geblieben, weil das wäre ja meine Panik, wenn bei uns die Waschmaschine in der Küche steht. Das wäre ja die Panik, ich würde das Geschirr manchmal in das falsche Teil reinräumen.
Ja, genau, also du bist so strukturiert.
Das ist der einzige Grund, warum es eine Küche und eine Waschküche gibt. Sonst würde man das zusammenlegen, aber weil ich als Mann da ja dann wirklich so doof bin und diese Details da nicht sehe, sehe, das würde mir das Geschirr schleudern und ich denke, oh, wieso ist es wieder kaputt heute? Nicht sauber geworden. Sauber ist es aber kaputt. Na, ist gut, mach du weiter. Da klebt also was dran, ganz wichtig.
So.
Am Kühlschrank.
Da klebt Luther dran, ja.
Luther, ja.
Aber es könnte übrigens auch passieren. Das ist schön, ja. Also der Luther, der hängt da dran, so, um aufs Thema zurückzukommen. Ich habe es euch mitgebracht. Das Leben ist keine Frömmigkeit, sondern ein Frommwerden. Keine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden. Kein Wesen, sondern ein Werden. Keine Ruhe, sondern ein Üben. Wir sind es noch nicht, wir werden es aber. Es ist noch nicht getan und geschehen. Es ist aber im Gange und schwange. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg.
Wow.
Ich finde das so wow. Mhm. Ich finde, das ist so großartig zu sagen, nee, ich habe jetzt noch nicht, also auch dieses, was wir haben und was ich auch total schätze, ne, zu sagen, boah, da kommt ein Mensch zum Glauben, so, jetzt ist er Christ. Ja, das mag so stimmen, ne? Mhm. Und gleichzeitig stimmt es nun mal nicht, weil es im Gange und im Schwange ist, im Werden. Mhm. Ne?
Also, ich mag das Schwange vor allem.
Ja,
Schwange.
Was auch immer das heißt. So cool,
aber es ist
oder?
Schwange.
Das
ist
im Gange und im Schwange. Yeah. Das ist so cool, ja, das ist schon so cool. Auch, ja.
Ja, und eben, da hat ja jeder vielleicht seine eigene Geschichte. Für mich hat das Thema darum auch so viel Brisanz oder Relevanz, weil ich fand das so anstrengend, zu werden, wer ich bin. Und das ist ja Identität, ich werde, wer ich bin. Aber herauszufinden, eben, was hat Gott sich dabei gedacht? Was kann ich nicht? Wer bin ich nicht? Das fand ich so anstrengend. Und dann habe ich auch andere beneidet, die schon in Teenagerjahren wussten, ich bin super und so wie ich bin, ist super und ich bin sowieso gut. Das hat mir total gefehlt. Jedenfalls ging ich mal in eine Retrette. Da war ich schon über 40 und Midlife hat auch so ein bisschen noch seinen Dienst getan, dass ich noch wieder ein bisschen mehr verunsichert war, wer ich wirklich bin und was ich soll. Und dann habe ich so, ja, für mich war das Anliegen in dieser Woche wirklich, mich zu finden und zu wissen, wer ich bin und dann wieder so in die zweite, ja, Hälfte und ich bin da irgendwie nicht vorwärts gekommen, ich war so frustriert und da gab es eine Austauschrunde und da habe ich das geteilt, so meinen ganzen Frust, dass ich jetzt schon, ich war dann glaube ich 45, habe ich gesagt, jetzt bin ich schon 45 und ich suche immer noch, wer ich bin und das nervt und dann war so lustig, das hat mich dann geheilt eben. Es war eine Teilnehmerin, war so eine ganz gediegene ältere Frau, so über 70. Und die ist, als ich das gesagt habe, vor Lachen fast ab dem Stuhl gefallen. Und die war sonst immer sehr adrett und so. Und die hat sich nachher bei mir mega entschuldigt. Aber das ist so aus ihr herausgebrochen, das Lachen. Die fand das so irrwitzig komisch, dass ein Jüngling mit 45 meinte, er müsse wissen, wer er sei. Dabei sei sie immer noch am Suchen, so quasi. Ja, aber es hat mich dann ein bisschen geheilt von meinem Stress.
Ja.
Aber ja, darum, ich meine nur, es kann auch frustrierend sein, weil man immer auf der Suche ist und das Gefühl hat, das muss doch irgendwann mal abgeschlossen sein. Mhm. Also ich kann doch nicht immer mit dieser Frage beschäftigt sein. Und das ist wahrscheinlich schon auch verschieden. Ich weiß nicht, wie ihr es hattet. Aber ich habe es dann wirklich mit 45 zum ersten Mal so erreicht, dass da einfach Friede war. Mhm. Und ich nicht immer gedacht habe, eigentlich sollte ich anders sein. Mhm. Wenn ich so wäre, wäre besser. Mhm. Bei mir, bei jedem Persönlichkeitstest, habe ich gedacht, wenn ich das andere wäre, wäre besser. Mhm. Und das ist so, ja, das hat mich immer begleitet, das war so mühselig. Und das habe ich erst vor ein paar Jahren wirklich bin ich das losgeworden.
Ja, spannend. Ja. Ich habe eher immer bei Persönlichkeitstests so Ding, ja, wenn ich jetzt etwas wählen würde, dann würde ich meine Persönlichkeit
ehrlich,
wählen.
Eben, das ist
die Lustige, das ist die Schöne, das ist die Unbedarfte, das ist die Fröhliche, die überlegt sich nicht so viel, da lebt sich gut. Also ich bin dann immer gern da auf diesem Planeten zu Hause. Aber ich habe auch natürlich große Einschnitte beim Thema Identität gehabt. Du hast gefragt, du weißt nicht, wie es uns ging. Mhm. Da haben wir unsere Biografie mit Identität. Ich habe die nie ganz so stark hinterfragt und trotzdem gab es so Momente. Ich habe mal, ganz hier in der Nähe übrigens, wo wir jetzt hier sitzen, habe ich mal ein Jugendheim für Jugendliche, verhaltensoriginelle Jugendliche gehabt, oft mit Justizverweis und da habe ich Schule unterrichtet und da gab es Momente, da habe ich schon am Wochenende manchmal gepredigt und dann gab es bei mir diesen riesigen Gap, wir reden immer wieder über Spannung. Ich glaube, das ganze Leben ist spannungsgeladen, die ganze Theologie, alles Glaube hat immer mit Spannung zu tun und wir wollen die immer auflösen und da war es eben so, da habe ich am Wochenende gepredigt oft und dann kam meistens damals jung noch, kam Applaus und war, ich sag mal, christlicher Held, der macht so vieles gut und schön und richtig. Und dann bin ich am Montag wieder ins Klassenzimmer gekommen mit Leuten, die hatten gar kein schönes Wochenende und die haben viel Zerbruch im Leben und im Umfeld erlebt. Und dann gab es Momente, wenn die das an mir ausgelassen haben. Also ich hatte mal so eine Stunde, da hat mir dann einer 50 Mal ins Gesicht sie Arsch gesagt. Mhm. Und das ist dann spannend, weil man könnte ja meinen, ja gut, kann ich wegstecken, aber ich habe immer gesagt, solange noch sie sagt, ist das noch respektvoll. Mhm. Wenn er dann sagt, du, ich bin immer noch der Lehrer, aber wenn er sagt, du, Arsch, ist nicht mehr gut, aber sie, okay, ja. Und da kam aber der Moment, da bin ich wirklich dann, ich habe dann über dem Schulzimmer meine Wohnung gehabt, bin ich mal wirklich vors Bett hingekniet, weil das hat mich so aufgewühlt. Gestern hat man mir applaudiert, hat gesagt, super, schön, toll. Heute ist auch einer, der mich nah kennt, weil der sieht mich jeden Tag und der sagt mir, sie sind maximal ein christliches So. Und ich habe da wirklich einfach hingekniet, habe gebetet und habe Gott gefragt, Gott, wer bin ich? Da war ich genau da. Vielleicht sind wir beim Thema Himmelreich, was macht das mit mir? Ich habe da gebetet, Gott, wer bin ich? Und da habe ich so diesen Satz gehört, ich würde das Gottes Stimme zuordnen, aber in mir drin habe ich so wie so einen Satz gespürt, gehört. Ich weiß nicht mehr genau, wie man das beschreiben kann, aber es war ganz tief, selten so deutliche Worte gehabt und das hat geheißen, bitte glaub nicht, was Menschen über dich sagen. Glaub mir, glaub meiner Stimme, was ich über dich denke. Und das klingt jetzt ganz banal, aber das war für mich ein tief einschneidendes Erlebnis, wo ich glaube, hat Gott meine Identität geklärt. Ja. Wie ich es in der Bibel immer wieder erlebe, wenn ein Saulus kommt und Christus kommt, die Gottesbegegnung hat immer wieder Klärung gebracht. Du bist nicht mehr Saulus, du bist Paulus. Petrus, du bist jetzt Kephas, der Fels. Gideon, oh, ich Schwächlicher, ich kann nicht. Du bist ein streitbarer Held und da ist nirgendwo ein streitbarer Held, das ist einer, der sich versteckt und im Heimlichen trischt. Aber Gott sieht deine Identität und deshalb finde ich es eben schön, wenn wir bei Himmelreich über Identität sprechen, weil es Identität klärt. Habt ihr das auch so erlebt oder spürt ihr
es
das so?
Es klärt und gleichzeitig ist es eben doch auch die Spannung. Ich hatte vor anderthalb Jahren nochmal so ein ganz bodenständiges Erlebnis, wo ich dachte, ich bin da drüber. Ne? Ich hatte vor anderthalb Jahren eine schwere beidseitige Lungenembolie nach einer Operation, also hier keine Luft mehr, Intensivstation, volles Programm. Und ich war danach für einige Wochen ausgenockt und habe daran wirklich gelitten, weil ich ein paar coole Dienste gehabt hätte und es war voll im Flow mit ein paar Themen. Und ich habe wirklich gedacht, das gibt's doch jetzt nicht. Ne? Ich habe weniger darüber nachgedacht, dass ich so gerade mal am Tod vorbeigeschraubt bin, als vielmehr darüber, was ich jetzt nicht tun kann. Und das habe ich auch sehr lautstark erzählt, dass ich daran leide und so. Und dann sagte eine Freundin, die hat mir einen Satz geschrieben, sagt, Jele, hat sie geschrieben, wir sind human beings, nicht human doings. Und ich dachte mir, der Satz könnte in jeder blöden Brigitte-Zeitschrift stehen. Ne? So,
we are der human, Glückskeks
ja,
beim Chinesen.
Genau, so, ist so
ich
banal.
Den aber super.
Ja, wir sind human beings und nicht human doings. Ja. Und der hat mich so getriggert. Und gleichzeitig dachte ich mir, ja, Jele, warum triggert dich das denn so? Du leidest nicht daran, dass ne, gesundheitlich du eingeschränkt, du hast nicht irgendwie mit dem Körper, mit dem Tod des Themas, sondern dass du nichts tun kannst. Das hat mich so zurückgeworfen auf dieses, du bist einfach dieses schlichte, du bist Kind Gottes, du bist da und es reicht, du musst nichts tun. Du musst nichts tun, es geht um dein Being, nicht um dein Doing. Das war für mich nochmal so ein Zurückwerfen auf meine Identität, um was es wirklich geht, so, ja. Und gleichzeitig habe ich dann auch in den Wochen ne, so der Genesung gemerkt, oh, und gleichzeitig habe ich so Bock darauf, das, was ich bin, auch zu leben. Ne? So, und da ist mir dann der Satz, das war wirklich, ich weiß nicht, 2 Wochen später, Käthe Gollwitz, die war so eine Bildhauerin. Und ich finde, die hat es auch nochmal so schön gesagt, das sagen auch andere, Martin Schleske und so weiter, jede Gabe ist auch eine Aufgabe. Jede Gabe ist eine Aufgabe. Also, ja, am Ende, ich darf auch meinen Teil dazu beitragen. Ja, ja. Ne? Und das war so verdichtet nochmal in diesen wenigen Wochen, wo ich dachte, come on. Also das haben wir eigentlich schon als Teenager geklärt. Du bist zum einen Kind Gottes und zum anderen, ja, darfst du Verantwortung übernehmen. Aber immer wieder brauchst halt diese großartigen, ne, wie du sagst, ne, du kniest vorm Bett und Gott muss dir noch einmal mehr zusagen und es wirft dich auf den Boden der Tatsachen zurück. du bist nicht, was andere über dich sagen, sondern das, was ich über dich sage, gilt. Das ist deine Identität. Bei mir war es dieses, nee, es geht nicht um dein Doing, es geht um dein Sein und gleichzeitig, du darfst dich einbringen, ne? Jede Gabe eine Aufgabe. Und das finde ich, das ist, glaube ich, wie du sagst, ne, Bobby, die Spannung, in der wir leben und in die wahrscheinlich unser Leben lang erhalten bleibt. Ne? Wenn ich mir das dann anhöre von dir, denke ich mir, okay, way to go. Also, es ist immer noch nicht fertig, ja. Und wenn ich immer noch ringe, ist das dran und so, wer bin ich und wenn ja, wie viele, whatever. Mhm. Zu sagen, ja, es ist nun mal im Werden und wahrscheinlich ist das Geheimnis, immer wieder auch zu solchen Kernwahrheiten zu kommen und sie immer wieder auch am eigenen Leib zu durchleben und zu erspüren und auch mehr und mehr zu glauben.
Ja. Und ich finde, es ist eben, ich habe ja jetzt gesagt, es ist vor allem auch anstrengend, aber es ist auch beglückend im Nachhinein dann. Und mein Selbstverständnis, wer ich bin, war eigentlich, ja, nachdem ich da mit Gott wirklich Sache gemacht hatte und dann ja, mit 22 in der Gemeinde gestartet und ja, das war alles Abenteuer und ich dachte eigentlich, ich weiß, wer ich bin. Und ich habe gern, wenn etwas läuft und etwas funktioniert und so, genau. Und dann bin ich eben ähnlich wie du durch den Burnout in meinem Fall jetzt so komplett von allem weggenommen worden. Also mir wurde eigentlich alles genommen, was ich hatte. Ich hatte dann die Gemeinde nicht mehr, meinen Job nicht mehr, alles nicht mehr, nur noch meine Familie. Und ich war so am Ende von allem, körperlich, seelisch, geistlich, ich konnte nicht mehr. Und dann eben in diesem Nichts mehr können, ist eigentlich so mein altes Selbstverständnis völlig in Frage gestellt worden, weil ich bin eigentlich ein Macher und wenn du nichts mehr machst, dann bist du nichts mehr. Also ja, und ich dachte auch für Gott, ich kann nichts mehr für ihn tun und das hat mich auch mega zugesetzt. Und ich war dann in einem Kloster in England und eines Tages war ich so verzweifelt, weil ich realisiert habe, und ich habe das Gott dann auch gesagt, hey, ich bin so am Ende, ich kann dir nicht mal versprechen, dass ich morgen noch an dich glaube, nicht mal das bringe ich noch zustande. Und da habe ich gemerkt, für Gott ist gar kein Problem. Und das hat mich so beglückt, das hat mir so einen Boden gegeben. Ab dann ist es dann wieder aufwärts gegangen, weil ich gemerkt habe, auch Glauben ist ein Geschenk. Und ich habe gemerkt, alles in meinem Leben, was gut ist, ist Gnade. Mhm. Und wenn das alles Gnade ist, muss ich es ja nicht selber machen. Also ja, und da habe ich zum ersten Mal Gnade verstanden. Und ja, und aus dieser neuen Identität, die da gekommen ist, wo ich gemerkt habe, es ist alles geschenkt. Lebte sich jetzt ganz anders und ich würde nie mehr zurück wollen in meine alten Schuhe und Muster und in mein altes Verständnis, auch wenn der Preis war ziemlich hoch, aber ja, für mich hat es jetzt das gebracht, das ist mich das Beste, was mir passiert ist, das Burnout, weil es alles geändert hat. Ja, und das hat auch mit Identität zu tun. Manchmal hat man ein Bild von sich oder vielleicht ist es eben auch ein Wunschbild, wenn man das dann, also ich musste dann eben reflektieren, warum habe ich eigentlich das gemacht, was ich gemacht habe, warum habe ich mich so vorausgehabt, warum habe ich das, und dann merkst du natürlich, was da ganz viel mitspielt, ich wollte jemand sein, ich habe sicher auch meinem Vater nachgeeifert, den ich immer bewundert habe, und da muss man das einfach loslassen und sagen, ich bin ich und er ist er und ich werde nicht so wie er, aber ich bin trotzdem gut und so Zeugs. Oder ich muss mich auch nicht mit anderen Leuten vergleichen und sagen, bin ich erfolgreich oder weniger erfolgreich, ist meine Kirche größer oder nicht. Ja, und das, wenn man dem dann quasi entfliehen kann, wird man befreit, wirklich zu werden, wer man ist. Und das ist schon schön. Aber es ist, ja, im Nachhinein super und wenn man drin ist, streng.
Hilft mir, euch zuzuhören, tatsächlich, weil mit dieser Folge habe ich am meisten irgendwie gehadert und rumgebastelt. Jetzt reden wir über Himmel auf Erden und dann kommt das wie so quer von der Seite reingefräst, Identität. Wo ich denke, oh, also komm, Leute, also das ist einfach so ein In-Thema und wir müssen wieder für eine Young Generation über Identität sprechen. Aber wenn ich euch zuhöre, dann höre ich wirklich jetzt diese Abfolge von wir starten bei Himmelreich, daraus kommt eine geklärte Identität, das ist eben mein geklärtes Sein und das führt mich dann, da wo ich dann immer gerne als aktivistischer Mensch auch lande, zum Tun, weil das Sein geklärt ist. Und da sind wir ja bei all diesen Aussagen aus Philipper 3, wo es heißt, wir dagegen sind Bürgerinnen und Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter. Also als großer Kontrapunkt zu auch dem ganzen aufschwellenden Nationalismus als Beispiel. Oder Johannes 17, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Und nicht, die Welt ist böse und alles andere ist gut, sondern nee, wir sind für diese Welt eben hinein erlöst. Aber die Identität kommt von oben her. Also finde ich etwas Starkes, ist für mich auch in diesem Ganzen, ihr seid nicht mehr Knechte, Sklavinnen, sondern ihr seid Kinder. Weil das, ich glaube, dass wir als Christen ganz oft diese Kindschaft noch nicht verstanden haben, nicht ergriffen haben. Ein Knecht, wie man sieht es zum Beispiel bei den zwei Söhnen, die zwei verlorenen Söhne in der Bibel, beide tun knechtisch. Also wieso hast du mir nicht? Gib mir doch endlich. Das ist ein knechtisches Gehabe. Weil er sagt, ja, alles, was mir ist, ist ja auch dir. Alles, was mein ist, ist dein. Und der Knecht, der fragt immer nach, gib mir einen Befehl, was soll ich morgen tun? So beten ja manche Frommen dann, oh, was darf ich? Muss ich heute jetzt mit Wollsocken schlafen oder nicht? Da hätten wir es wieder.
Ja, das ist auch die direkte Eingabe vom Himmel gekommen, dass ich mit Wollsocken
sehr
schlafe.
Sehr geistlich, sehr.
Man wartet nicht nur auf Befehl, sondern oder auf den Auftrag, man wartet auch auf den Lohn. Also ich habe jetzt so viele Jahre für dich geopfert, warum werde ich jetzt krank? Wo ist, oder meine Mama, wo ist jetzt eigentlich der Lohn für mein Tun? Und man erwartet manchmal ein bisschen Freizeit. Ich habe jetzt am Wochenende schon mega Einsatz gehabt, jetzt will ich mal ein bisschen meine Ruhe von dir. Und das ist aber alles knechtische Identität und eben nicht diese Kindschaft, die von Liebe und von Freiheit geprägt ist, die alles besitzt, alles in sich hat, vielleicht eben noch nicht entfaltet, sondern die es auspacken muss wie Geschenke.
Ja.
Das ist lustig, dass du diese Geschichte bringst, weil die hat eigentlich in meinem Burnout dann am meisten zu mir gesprochen. Für mich ist eigentlich das Gleichnis eben nicht vom verlorenen Sohn, von den beiden verlorenen Söhnen, weil beide kennen den Vater nicht. Der eine ist zwar im Haus des Vaters, aber kennt ihn nicht. Ja. Er ist immer im Stall. Der arbeitet nur für ihn, aber der hat keine Beziehung mit ihm. Und das war eigentlich mein Leben. Und ich wurde so herausgefordert von der Vorstellung, und das wurde mir dann eben auch in dieser Retrette klar, durch das Bild von Henry Nouwen mit dem verlorenen Sohn, das hat so dermaßen zu mir gesprochen, dass ich viel lieber im Stall bin, als im, ich habe dann gemerkt, ich bin eigentlich berufen, im Haus des Vaters zu sein, am Tisch zu sitzen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit ihm zu kommunizieren, und das hat mich so Angst gemacht. Da habe ich gedacht, was will ich dort und wie geht das? Und das weiß ich nicht, wie das geht. Ich weiß, wie man für jemanden arbeitet. Eben Knecht sein kann ich, Sohn weiß ich nicht, wie geht das? Ja, und das war so ein richtiger Prozess. Aber natürlich ist es eigentlich tragisch, wenn wir als Knechte leben, weil wir zu Söhnen und Töchtern berufen sind. Und das ist manchmal auch so ein Teil der Identität, weil man das vielleicht im Irdischen nicht gelernt hat oder nicht erfahren hat, dass man das neu lernt. Ja, aber das war so, genau, hat sehr viel mit mir gemacht, diese Geschichte.
Wo stolperst du mit dem Tochtersein?
Also es ist echt auch ein Lebensthema bei mir. Also das ist tatsächlich echt auch ein Thema, ne? Sich in dieses Tun rein zu verhaften, Identität darüber. Und mir helfen total innere Bilder. Also ich setze mich ganz oft innerlich in so inneren Bildern bei Gott auf den Schoß. Und dann, ich mag das so, den Rücken gekrault zu haben. Das stelle ich mir vor, dass Gott mir den Rücken krault. Das ist ein ganz kindliches Bild, aber es hilft mir total zu sagen, ich sitze auf diesem Schoß. Und auch das ist vielleicht wieder so eine Grundwahrheit, ne, wo wir sagen, hey, kennen wir schon, aber hey, wir sind nie fertig, wir sind nie da drüber. Und mir helfen solche Ankerbilder, das immer wieder mir vor Augen zu halten, weil ich habe nicht Lust, das eine gegen das andere auszuspielen. Also das könnte ja auch passieren, ne? Dass man sagt, ja, ich bin nur noch hier Tochter Gottes, so ist easy, ich chill mein Leben. Ja, das ist die Grundlage, und gleichzeitig, und ich darf mich erheben, ich darf den aufrechten Gang üben, wie es Dorothee Sölle einmal sagt, und damit auch meine Verantwortung übernehmen. Ich darf das, was ich meine Gabe leben, ne? Das ist dann, finde ich auch, das ist ein Riesending, ne? So den Sweet Spot einzunehmen und einen aufrechten Gang üben. Aber so ein Ankerbild hilft mir da sehr, sehr, sehr. Genau. Ich habe auch noch eine Reich-Gottes-Geschichte mitgebracht, die ich mit euch teilen möchte, weil mir die auch kam in diesem Thema Identität. Und ich finde, das ist so eine Geschichte, ja, da habe ich bis jetzt echt wenig Predigten drüber gehört. Und ich habe echt auch nochmal überlegt, ich glaube, noch nie wirklich drüber gepredigt, ist dieses, das Gleichnis, das Reich Gottes ist wie ein Bauer, der eben aussät, der gute Saat aussät. Und dann kommt sein blöder Nachbar und streut Unkraut dazwischen. Finde ich
so
eine krasse Geschichte. Ne?
Ja, das ist so ein Farbstift in den Oberschenkelrammer. Ja. Das ist so Nachbar. Solche Nachbarn hat man.
Solche Nachbarn.
Ja, ja. Aber die
nur
werden
in der
so
Schweiz.
Freunde manchmal.
Nur in der Schweiz. Nur in der Schweiz. Haben wir in Deutschland nicht. geflunkert. Ja, da wächst dieses Unkraut und diese Knechte sagen, hey komm, wir nehmen das Unkraut weg. Und der Bauer sagt, nee, lass beides miteinander wachsen und wir verlesen es dann ganz zum Schluss. Also ist das Hochdeutsch? Wir verlesen? Also wir lesen
du
es dann
Du sagst uns, was Hochdeutsch ist und wir glauben dir einfach.
Ja, so. Und das finde ich auch so eine wilde Geschichte, dieses, wir wollen immer diese Eindeutigkeit haben. Ne? Das bin ich. Ich habe diese Identität oder ab jetzt lebe ich nur noch das Gute. Ja, dann mischt sich wieder was und wir wollen es am liebsten ausreißen. Ne? Und du kannst es aber manchmal gar nicht ausreißen, weil du das eine nicht vom anderen trennen kannst. Ne? Jede Stärke kann dir immer auch zur Schwäche werden. Ne? Und da mischt sich immer das Unkraut mit dem Weizen. Und dann habe ich gesagt, ah, jetzt habe ich ein bisschen mehr begriffen, wer ich bin. Zack, kommt dir schon wieder Unkraut entgegen und sagt, ah, schon wieder bin ich über was gestolpert. Auch über eine Schwäche vielleicht, über was ich eigentlich schon lange raushaben möchte aus meinem Leben, was ich am liebsten ausrupfen würde. Und ich dann aber auch gelassen bleiben darf, zu sagen, so ist es in aller Fehlerhaftigkeit. Ich stolper immer wieder über XY, diesen Charakterzug an mir. Oder immer wieder, über nochmal ein Thema. Ey, und ich darf auch ein Stück weit gelassen bleiben, weil Gott ist es offensichtlich auch. Er sagt, Reich Gottes funktioniert in dieser Unterschiedlichkeit. Es ist nicht nur eindeutig gut, sondern da mischt sich was dazwischen. Das schmeckt bitter. Das ist ja eine Giftpflanze, dieser Taumellolch, den der Nachbar da so reinsät. Das ist was Bitteres in meinem Leben und das bleibt auch da. Das ist trotzdem Himmel auf Erden, weil der Weizen nun mal auch wächst. Und da auch, ja, deshalb ist diese Gnade für mich so ein wichtiges Ding, zu sagen, ich nehme die Gnade in Anspruch, von Gott geistig gesehen, aber hey, ich bin auch gnädig mit mir selbst. Das ist, an manchen Stellen ist es, wie es ist. Da wächst noch ganz schön viel Unkraut.
Und da kommt natürlich etwas rein ins Leben, das du ansprichst. Das ist das Ungute, das Bestandteil ist, nämlich Enttäuschungen, Nichtglaube und Zweifel, die eben auch Bestandteil unserer Reise sind. Und ich habe euch einen Gegenstand mitgebracht. Und zwar ist es ta-ta!
Oh. Aha, jetzt
eine Chips-Tüte.
Das ist
Paprika.
Paprika-Zweifel, das ist mein absolut, ich hoffe jetzt Zweifel hört zu und ich werde dann irgendwann mal gesponsert, weil das ist mein absolutes Hauptgrundnahrungsmittel im Leben. Es sind Zweifel von Paprika. Ich kann manchmal wirklich, ich habe die auch immer wieder phasenweise.
Die Marke heißt Zweifel.
Die heißt Zweifel, ja. Und ich habe die täglich gegessen. Also wirklich, und das ist nur der kleine Pack. Es gibt die größeren, die man täglich essen kann.
Oh. Echt?
Und ich kann dann wirklich von ganzem Herzen sagen, ich bin voller Zweifel.
Ja, das ist...
Ich glaube aber eben, dass dann Zweifel auch gar nicht, also das ist körperlich vielleicht nicht ganz, ganz so optimal, wenn man die täglich isst. Aber dieses voller Zweifel sein ist manchmal bei Christen, also das sollte man nicht. Man muss die Zweifel wegkriegen. Und ich würde eher lieb machen, nee, sie sind Bestandteil der Reise. Sie sind Bestandteil des Unterwegssein. Jemand hat mal gesagt, Zweifel sind einfach nur eine Unterkategorie des Glaubens. Denn wenn man zweifelt, ist das ja schon eine einprozentige Chance, dass das, was ich anzweifle, existiert. Es liegt ja niemand zweifelnd wach im Bett, nächtelang und zweifelt, ach, gibt es wirklich jetzt weiß-rosa gestreifte Einhörner mit Rüsseln, die irgendwie ein Heveno Shalom Alechem Trompeten
das
und über uns fliegen. Eben, wenn man das bezweifeln würde, würde man dem ja eine Chance geben zu existieren. Mhm. Aber da zweifelt man nicht dran, weil man denkt, das ist absurd. Mhm. Also wenn ich im Glauben denke, ist es wirklich so? Und ich habe Zweifel, es ist eine Unterkategorie des Glaubens. Ich gebe dem eigentlich eine minimal einprozentige reelle Chance, dass es existiert. Und das finde ich noch schön zu sagen, ja, es ist Bestandteil dieses gebrochene, zerbrochene, unfertige, noch nicht vollendete, noch nicht schon. Aber der Hoffnungshorizont ist da. Das ist auch dieser Psalm 16. Es gibt immer einen Weg, der zum Leben führt. Mhm. Also selbst in den auswegslosen Situationen, manchmal ist ja das Sterben dann sogar das Hoffnungsvolle hinein in das, was dann mal kommt, ist immer noch Hoffnung. Sogar im Tod durch Christus ist eine Hoffnung da. Und trotzdem im Jetzt lebe ich mit all diesen Spannungen und mit all dem, was noch nicht ist.
Ja. Und das Schöne ist für mich eben retrospektiv, aber auch, ich weiß es jetzt schon im Vorhinein, in diesen Zweifeln, in diesen Kämpfen, dass können Orte werden, wo wunderbare Begegnungen mit Gott stattfinden und wo eben Evangelium Gestalt gewinnt. Und für mich ist auch gerade mit Identität verbunden. Wir haben ja häufig so die Frage, bin ich gut genug, bin ich hübsch genug, bin ich erfolgreich genug, was auch immer. Und das sind so auch so Zweifel, die ja stark mit Identität zusammenhängen. Und in dieser Grenzerfahrung am Ende, wo ich nichts mehr konnte, habe ich gemerkt, Gott liebt mich genau so wie vorher. Ich mache nichts mehr für ihn, ich glaube nicht mehr an mich richtig, aber das ist für ihn kein Grund, mich weniger zu lieben als vorher. Und das ist so für mich auch eine gesunde Basis. Ich bin nicht, was ich leiste. Ich bin geliebt, ich bin sowieso geliebt und darum leiste ich. Aber ich bin nicht, die Leistung definiert nicht meine Identität. Ich bin sowieso schon geliebt. Und ich würde so das gerne auch in diese Zeit hineinreden, wo so viel Verunsicherung ist, ja, dass man wie weiß, also oder Gott sagt jedem von uns eigentlich, du bist schon geliebt. Du bist schon hübsch genug, du bist schon was auch immer. All das, was sie in Frage stellen. Du musst nicht erst noch werden, bis du dann mal liebenswert bist. Und dass ich sage, du bist jetzt mein Kind, jetzt bin ich stolz auf dich. Er ist schon stolz, jetzt schon. Auch wenn wir noch im Werden sind. Also das, ja, ich darf das, was jetzt schon ist, einfach nehmen und mich daran freuen. Und es muss nicht immer noch besser werden, bevor es dann gut genug ist, damit es dann Anerkennung findet.
Gott liebt nicht erst die finale Endversion von uns.
Ja, nicht, wenn ich dann nichts mehr falsch mache, dann findet er mich auch cool.
Und wenn wir in der Christusähnlichkeit dann endlich gelandet sind, sondern das im Unterwegssein.
Das ist wahnsinnig entlastend und finde in allen Unvollkommenheiten so tröstlich, dass wir merken, seine Liebe zu mir ist nicht davon abhängig. Weder von den Maßstäben von den Leuten noch von meinen eigenen Maßstäben und Vorbildern, die ich habe. Es ist einfach schon genug und ich bin schon genug und ich bin schon geliebt. Fertig, Schluss.
Jetzt schon leben, was in Zukunft sein wird. Ne? Ja. So, das
aber
ist
auch
das,
wenn ich es nicht hinkriege. Nee, Gott sagt ja nicht, jetzt liebe ich dich weniger. Ja. Nee, fertig. Ja,
großartig. Und dann gehen irgendwie die, also ich mag auch diese Zweifel als Unterkategorie des Glaubens, das ist sehr schön, ne? Weil dann bin ich nämlich sehr viel entspannter, ne? Wie du sagst, Michi, dann lebe ich in dieser Identität als Kind Gottes und dann bin ich gelassener auch meinen Zweifeln gegenüber. Ich meine, wenn du in den Zweifeln steckst, ne, dann sagst du ja, da ist gerade mal eine Unterkategorie des Glaubens, sondern dann steckst du drin und gleichzeitig trägt dich wahrscheinlich trotzdem dieses andere Wissen, dieses Geliebtsein und so weiter. Ja, das gefällt mir gut, ja, das ist
schön.
Und das
kommt ja immer wieder zurück. Ja. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber ich habe immer wieder so Flashbacks.
Ah, voll.
Da kommt jemand in meine Kirche und sagt, aha, ihr seid nur so klein. Also, ja, das triggert manchmal wieder neu, obwohl ich mich entschieden habe, ich mache es nicht davon abhängig. Mhm. Aber ja, so richtig erfolgreich zu sein, dass alle sagen, wow, der ist so krass. Also, ist schon auch geil. Also, und wenn du das nicht hast, musst du dich immer wieder neu versöhnen. Und dann kommt manchmal so ein Flashback, denke ich, ja, vielleicht bin ich wirklich nicht so erfolgreich. Und dann muss ich sie wieder ablegen und sagen, nee, jetzt fangen wir nicht damit an. Aber es ist so mühselig. Und mein Gegenstand, den ich mitgenommen habe, der...
du hast noch was mitgebracht.
Ja, der versinnbildlicht für mich das. Und da merkt man auch, es ist eben nicht etwas Einmaliges. Also ich werde den Gegenstand auch öfters benutzen. Wahrscheinlich du noch öfters als wir beide. Aber
zeig mal, jetzt will ich auch.
Das ist ein Alltagsgegenstand. Das soll eigentlich jeden Tag uns daran
jetzt kommt
erinnern.
Die Wollsocke.
Nämlich ein Spiegel.
Ein Spiegel. Ein Spiegel.
Und wir benutzen ja einen Spiegel täglich. Also
ich
sogar
benutze
als Mann,
den wirklich
oder?
Sehr, sehr wenig. Ich
aber
Tage,
du
wo
schaust
ich,
schon am Morgen kurz ins
nein,
Spiegel.
Nein, tatsächlich, ehrlich? Das ist bin ich ein schlechtes Beispiel.
Okay, aber...
Im Geschäft oder draußen sagt mir jemand, du hast da was im Gesicht und ich, ist vielleicht noch das Kissen oder so, aber ja, das ist meine Dynamik. Ich bin ganz schlechter Spiegelgucker.
Ja, gut. Aber normalerweise braucht man einen Spiegel täglich. Und da ist ja immer die Frage, was sehe ich da, wenn ich da reinschaue? Und ich, für mich ist so Identität oder die ganzen Themen da mit Reich Gottes und so, die Einladung, mich mit Gottes Augen zu sehen und nicht mit dem menschlichen. Und ich sage, ich sollte so und so und so und so. Und wir haben auch über die Schönheitsoperationen geredet, die ja überall epidemisch zunehmen, weil man immer denkt, man müsste anders sein, damit man dann hübsch ist. Das ist eigentlich idiotisch. Und wir möchten alle dunkel sein und in Ägypten möchten sie alle hell sein. Je heller, desto hübscher, weil wenn du dunkel bist, bist du arm. Also einfach, man will nie das, was man hat, oder? Und ich denke, wir sind alle eingeladen, ich selber auch, mich immer mehr mit den Augen Gottes zu sehen und nicht mit meinen eigenen. Das ist so meine Erinnerung.
Mhm.
Ja.
Mhm. Ja, ich habe auch einen Gegenstand mitgebracht.
Ja, jetzt auf den letzten Minuten drücken Sie alle
Ja, jetzt, genau. Mir hat die Chipspackung gut gefallen. Wir haben bei Kirche Kunterbund, es ist gerade der, wir haben ganz wilde, unterschiedliche Formen von Segen geschrieben. Da kommt immer wieder was dazu, was ich, ein Brausesegen und ein Wollsockensegen, natürlich, der kann ja nicht fehlen. Und ein Einhornsegen. Und wir haben vor kurzem einen Chipsegen eben rausgegeben und der geht weg. Wie warme Semmeln, weil wir sagen, hey, Gott öffne dich, also da ist es so eine Chips, und dann Gott segne dich auch in den Brüchen, ne? Wenn so eine Chip ist und so. Und ich liebe dieses, ne? So, du kannst sinnlich eben diesen Segen erspüren, in dieser Brüchigkeit deines Lebens ist Gottes Segen da. Ist aber nicht der Gegenstand, den ich mitgebracht habe. Ich habe eine
Punzle. Wir sagen der Punzle.
Also Punzle. Ach, Punzle. Ich hab so schöne Worte. Ich hätte jetzt einfach nur gesagt, das ist eine Fahrradlampe.
Eine Fahrradlampe.
Ist Punzle. Ist ganz korrekt, ja, eine Fahrradlampe.
Ganz korrekt, oder? Hört sich nicht so schön an wie bei euch. Es ist eine Fahrradlampe und ich habe einen Text mitgebracht, den ich zum Thema Identität liebe und wie ich Glauben leben möchte. Und von Madeleine de Brel, Fahrradspiritualität. Deshalb eine Fahrradlampe. Immer weiter, sagst du uns, in allen Kurven des Evangeliums. Um die Richtung auf dich zu behalten, müssen wir immer weitergehen, selbst wenn unsere Trägheit verweilen möchte. Du hast dir für uns ein seltsames Gleichgewicht ausgedacht. Ein Gleichgewicht, in das man nicht hineinkommt und das man nicht halten kann. Es sei denn, in der Bewegung im Schwungvollen voran. Es ist wie mit einem Fahrrad, das sich nur gerade hält, wenn es fährt. Es lehnt schief an der Wand, bis man es zwischen die Beine nimmt und davon braust. Und du hast uns in eine Zeit gestellt, die in ihre Freiheit verliebt ist, ein wenig aus der Bahn geraten. In ihr spielt das Abenteuer deiner Gnade. Du willst uns keine Landkarte zur Orientierung geben, unser Weg soll durch die Nacht führen. Kommt eine neue Strecke, leuchtet ein Licht auf, wie die Lampe eines Signals. Oft das Einzige, was sich sicher einstellt. Und das finde ich in diesem Thema Identität und auch im Glauben wachsen und überhaupt als Mensch wachsen, zu sagen, wir werden in Bewegung bleiben. Ne? Wir werden nie stillstehen, sondern es ist immer dieses mutige Voran. Manchmal mehr im Wind, manchmal weniger im Wind. Manchmal nimmst du die Kurve zu scharf. Manchmal ist mehr Unsicherheit auf diesem Fahrrad. Versuchst langsam zu machen, fehlt dir der Schwung. Und auch so den Glauben zu leben, ne? Du wirst nie ohne Bewegung vorankommen. Das mag ich sehr.
Und ich würde sagen, mit diesem Wort von Jele, von Madeleine, von der Punzle, der Fahrradpunzle, machen wir einfach einen wunderbaren, schönen Fullstop zum Thema Ich auf Erden zwischen Chaos und Gnade, zum Thema Identität. Diese Reise wird weitergehen, auch wir mit unserem Podcast. Deshalb schön wart ihr mit dabei und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Ciao.